Können Sie mich gut hören? Okay, danke. Ich muss nämlich gleichzeitig umblättern und das Mikro halten. Also, und ich werde mein kurzes Statement lesen. Ich entschuldige mich dafür, weil ich, wenn ich ganz frei spreche, ein bisschen zur Geschwätzigkeit neige. Und das ist natürlich unter einem solchen Zeitdruck nicht so angenehm. Also, ich danke erstmal für die Einladung und ich bin wirklich sehr gerne hier. Die Oral History, die ich hier auf dem Podium vertrete, ist eine geschichtswissenschaftliche Methode, bei der ausführliche, offene Erzählungen, meist lebensgeschichtliche, als historische Quelle produziert und interpretiert werden. Die Texte der Interviewpartner sind Quellen für deren subjektive Erfahrung und Verarbeitung. Für die Historiker geht es nicht um die Wahrheit dieser Erzählung im Sinne faktischer Zuverlässigkeit, sondern um die Wahrhaftigkeit der Erzählung, an deren Wahrheit der Erzähler also selbst glaubt. Solche Interviews dauern in der Regel mehrere Stunden. Die Transkripte können mehrere hundert Seiten umfassen. Es handelt sich immer um eine komplexe, komplizierte Quelle, die das Rohmaterial bietet für die Interpretation einer ganz besonderen Perspektive eines historischen Subjekts, die vom Historiker gedeutet und analysiert wird. Der Zeitzeuge ist demgegenüber eine ganz andere Figur, die nur scheinbar mit der Oral History zu tun hat, sich nicht aus ihr entwickelt hat und dennoch, ich würde sagen leider, zur generellen Bezeichnung für alles Sprechen über Vergangenheit geworden ist. In der Oral History hat man immer vom Interviewpartner gesprochen, bis wir uns sozusagen gegen die Omnipräsenz des Zeitzeugen nicht mehr wehren konnten. Es ist trotzdem mein Mantra geblieben. Der Zeitzeuge soll nämlich etwas ganz Bestimmtes bezeugen, ein Ereignis und in der Regel auch eine Deutung dieses Ereignisses. Der Akt des Bezeugens verweist schon auf einen Auftritt. Er verweist auch auf eine Aussage statt auf eine Erzählung. Der Zeitzeuge, in dem Sinne, wie ich den Begriff verwende, ist eine öffentliche Figur, anders als der Interviewpartner der Oral History, der unbekannt bleiben soll und in der Regel auch anonymisiert wird. Der Auftritt des Zeitzeugen findet einerseits im Publikum statt. Der Zeitzeuge im Publikum widerspricht dem Historiker, der einen Vortrag hält, und er beschimpft die gegnerischen Zeitzeugen. Ich gehöre übrigens zu den wenigen Historikern, die das lieben. Ja. Ich finde das wunderbar, weil das ist sozusagen Auseinandersetzung um Geschichte. Eingesetzte Zeitzeugen wirken in der Regel allein, entweder im Fernsehen oder im Internet oder das in der Regel in stark beschnittener Form, darauf kommen wir aber noch zu sprechen, oder sie sind einzelne Personen auf einer Bühne, die auch ein Pult in einem Klassenzimmer sein kann. Und in diesem letztgenannten Sinn wird dem Zeitzeugen, so verstehe ich das, in der politischen Bildung eine wichtige Funktion zugewiesen. Das haben wir ja auch schon heute Morgen gehört. Dieser Zeitzeuge tritt in Schulen, in Gedenkstätten, bei Podiumsdiskussionen, bei Gedenkveranstaltungen auf, um etwas zu bezeugen bzw. zu beglaubigen. Wenn ich nun über diese Funktion etwas sagen soll, dann muss eben unterschieden werden zwischen den Funktionen, die dem Zeitzeugen von Theoretikern der politischen Bildung und Geschichtsdidaktikern zugewiesen werden, einerseits, und andererseits den Funktionen, die dem Zeitzeugen in der Praxis von Schulen und politischen Bildungsstätten faktisch zukommen. Denn ich glaube, theoretisch ist es alles sehr entwickelt, aber wie in der Schule, ich bin mal Lehrerin gewesen, schlägt sich das nicht immer sofort in politische Praxis nieder. Selbstverständlich ist für mich als Historikerin diese letztere Ebene, was geschieht eigentlich wirklich, wenn Zeitzeugen auftreten, bedeutsamer. Und ich werde mich deshalb im Folgenden auf diese Ebene beziehen. Der Zeitzeuge als öffentlich Auftretender ist ein Kulturgut, das man bestellen, auswählen und in ein Gesamtpaket politischer Bildung einbauen kann. In diesem Zusammenhang sind eben auch solche Phänomene wie Zeitzeugenbörsen oder Zeitzeugenpools bedeutsam. Wer als Zeitzeuge in einer Gedenkstätte der DDR-Repression auftritt, ich nehme das nur als ein Beispiel, weil ich glaube, an diesem Extremfall ich meine Punkte am deutlichsten machen kann, von dem erwartet man eine ganz bestimmte Geschichte. Das heißt, wenn mir ein Zeitzeuge angeboten wird, dann muss ich gar nicht mehr fragen, worüber der sprechen wird. Ich weiß das schon, weil ich weiß, in welchem Kontext er auftreten wird. Aber alle Zeitzeugen haben etwas gemeinsam, nämlich ein Versprechen. Und da kann ich anknüpfen an das, was Martin Sabo vorhin sagte. Es hat sich so ergeben, dass diese Versprechen alle mit A anfangen. Falls Sie das nicht merken, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. Anschaulichkeit, so etwas wie Geschichte zum Anfassen. Authentizität, nämlich Beteiligte mit einem direkten Zugang zur Geschichte zu sein und einen solchen direkten Zugang zu ermöglichen. Eine Aura, insbesondere wenn es sich um Zeitzeugen handelt, welche die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts verkörpern. In der politischen Bildung eben oft Opfer von politischer und rassistischer Verfolgung, Überlebende. Diese Versprechen, das brauche ich hier nicht zu betonen, kann der Zeitzeuge natürlich niemals halten. Sie werden ihm aber vom Publikum zugeschrieben. Und auf der Grundlage dieser drei Versprechen genießt er Autorität. Man soll, will und kann sich mit ihm identifizieren. Diese Konstellation scheint einerseits ganz im Sinne aller Beteiligten. Das Publikum bekommt, wonach es gefragt hat. Der Zeitzeuge findet Anerkennung des von ihm erfahrenen Unrechts und Leidens. Und häufig ist das die einzige Form der Anerkennung oder die einzige Situation, in der er diese Anerkennung erfährt. Der politische Pädagoge hat seine Auftraggeber beeindruckt. Ganz zugespitzt wegen der Kürze der Zeit. Dahinter verbirgt sich meiner Ansicht nach ein ziemliches Dilemma für alle Beteiligten. Das Publikum hört unter Umständen eine stark reduzierte, zugeschnittene Geschichte. Der Zeitzeuge muss eine solche immer wieder erzählen. Er kann sie nicht verlassen. Er muss Opfer bleiben. Und der Pädagoge hat einen Effekt erzielt, der zwar heftig sein kann, zum Beispiel in Tränen ausbrechen von Schülern, der aber nicht notwendig nachhaltig ist. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, nicht alle Zeitzeugen sind in einer so engen Maschine oder lassen sich in sie sperren. Mir geht es um die Rahmenbedingungen. Ermöglichen Sie Distanz, Kritik, Zweifel. Darf der Zeitzeuge etwas anderes sein als Opfer, das, wofür er sozusagen eingekauft worden ist? Und die wichtigste Frage für mich: Verhindert Öffentlichkeit Offenheit? Ich glaube, dass es aus dem Dilemma einen Ausweg gibt und stehe da im Widerspruch zu dem einzigen Widerspruch zu dem, was Martin Sabo vorhin gesagt hat. Ich bin nämlich für die Konservierung des Zeitzeugen, wenn ich das etwas salopp formulieren darf. Ich glaube, dass diese Zeitzeugen alle etwas sehr Interessantes zu erzählen haben und in der Regel etwas ist viel, viel mehr Interessantes als das, was sie beim öffentlichen Auftritt erzählen dürfen. Deshalb bin ich dafür, dass sie in einer Form von medialer Konservierung Raum und Kontext bekommen, und zwar mehr Raum und Kontext, als ihnen normalerweise beim öffentlichen Auftritt zugestanden wird und zugestanden werden kann. Nämlich Raum in einer Lebensgeschichte und Kontext in einer Lebenswelt. Meiner Ansicht nach, das sage ich jetzt schon im Hinblick auf meinen Nachbarn, sollten solche Interviews eben nicht in einem schwarzen Bus stattfinden. Das führt nämlich zu Bildern, in denen der Zeitzeuge wie ein Stern beleuchtet in einem leeren Universum schwebt. Ich möchte Zeitzeugen in ihren eigenen Wohnzimmern sehen. Es ist richtig, dass damit Aura verloren geht. Denn Aura lässt sich nicht konservieren. Aber ich glaube, wir müssen auf Aura verzichten, wenn wir Aufklärung wollen. Danke.